Zeit für Rituale und Feste. Unsere Schwierigkeiten, die für Indigene selbstverständlichen Rituale zu verstehen und nachzuvollziehen, hängen wesentlich mit unseren unterschiedlichen Lebensschwerpunkten zusammen. Geht es uns im Rahmen der Geld-Welt-Religion mittlerweile zuvorderst um Quantität, kannten und kennen Sie vor allem Qualität. Das gilt für materielle Besitztümer wie auch für die Zeit. Wir versuchen, letztere ständig einzusparen, weil wir uns auf die absurde Gleichung Zeit gleich Geld einschwören ließen. Obwohl jeder weiß, dass Zeit am Ende für kein Geld der Welt einzutauschen ist. Und obschon wir sie ständig einsparen, haben wir doch immer weniger davon. Während Indigene nicht mal auf die Idee kommen, mit ihr zu haushalten, haben sie sie doch ständig im Überfluss. Wir haben Uhren, sie haben Zeit. Die Antike kannte beide Bereiche der Zeit und hatte unterschiedliche Namen für sie. Bei den Griechen stand der Titan Kronos, bei den Römern Saturn, für die Zeitquantität. Die Gottheit Kairos für die Zeitqualität, den günstigen Augenblick. Arbeiter moderner Industriestaaten verkaufen ihre Zeit nach dem Stundenmaß und messen ihre Leistung mittels Stechuhr. Kreative Köpfe und fühlende Herzen wissen, Qualität ist wertvoller. Die Idee eines genialen Augenblicks kann mehr bewirken und letztlich auch bringen, als stundenlanges angestrengtes Denken bzw. Hirnen. Wir schreiben Geschichte chronologisch auf, was archaischen Menschen fremd ist. Sie erzählen sich Geschichten, wie wir früher ebenfalls, in Mythen, Märchen und Legenden. Diese mythischen Begebenheiten waren nicht zwingend historisch, aber zeitlos wichtig. Feste sind für Indigene nicht Erinnerung alter Zeiten und Ereignisse, sondern finden immer im Augenblick statt. Sie erfahren ihre Mythen unmittelbar und erleben sie im Hier und Jetzt. Ihre Geschichten sind vergessen oder lebendig. Unsere sind zum Vergessen, weil so unlebendig und geradezu tot, oder jedenfalls todlangweilig. Die meisten von uns erinnern sich an die Langeweile im Geschichtsunterricht. Erzählt der Schamane die Mythen der Ahnen, werden sie in den Wortbildern lebendig und prägen das Feld oder Muster der Gegenwart für die Lebenden. Gute Lehrer würden vor dem inneren Auge der Schüler mit Begeisterung die Vergangenheit zu neuem Leben erwecken und sie so begeistern. Nur dann brächte Geschichte Freude und Schüler könnten daraus lernen. Stattdessen lernen sie widerwillig auswendig und vergessen sie nach der Prüfung rasch. Angelsachsen kennen wenigstens noch den Anspruch, mit dem Herzen zu lernen. Auswendig lernen heißt bei ihnen Learning by Heart. Religiöse Geschichten haben auch bei uns noch den Anspruch, zu berühren und zu lebendigem Nachvollzug anzuregen. Auch christliche Feste sind ursprünglich nicht als historische Erinnerungsfeiern gedacht, sondern zum Miterleben des lebendigen Mythos. Der schlesische Lyriker, Theologe und Arzt Angelus Silesius, 1624 bis 1677, reimte: Und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren, doch nicht in dir, du gingest ewiglich verloren. Da meinte er offenbar diesen lebendigen Gegenwartsbezug. Auf persönlicher Ebene kennen selbst wir Heutigen noch qualitative Zeitbezüge. An wichtige Lebensereignisse erinnern wir uns nicht nur, sondern durchleben sie auch immer wieder und sprechen von Hochzeiten und Tiefpunkten in unserem Dasein. Wir kennen und schätzen also auch Zeiten besonderer Qualität und beachten abergläubisch Vorzeichen, die uns von früheren Ereignissen bekannt sind. Wir nehmen Lehren von ihnen an. Sie bedeuten wieder dasselbe und leiten ein ähnliches oder sogar gleiches Geschehen ein. So weit sind wir also gar nicht von unseren Ahnen entfernt. Die meisten vermuten es, viele ahnen es. Genießen können wir an der Zeit immer nur den Augenblick, ihre Qualität. Die Quantität ist ein intellektuelles Konstrukt, das uns wenig bringt außer Zeitmangel und Zeitnot. Rituale führen uns zurück in den Augenblick, Sie leben von dieser einzig wirklichen Zeit. Morgen- und Abendritual. Wer den Tag mit einer Morgenmeditationsübung beginnt, könnte etwa mit folgender Einleitung starten, die ich vor Jahrzehnten vom Schweizer Esoteriker Oskar Schlag 1907 bis 1990 übermittelt bekam. Später fand ich einen ähnlichen Text in einer Schrift der Transaktionsanalyse, die auf den italienischen Psychiater Roberto Assagioli 1888 bis 1974 zurückging. Seit langem starte ich damit in meinen Tag. Das macht mich für die wirklich wirkende Wirklichkeit empfänglicher und ich fühle sie so auch immer mehr. Wir sind auf der energetischen Ebene mit allen und allem verbunden. Und unser Selbst entspricht dem großen Selbst, das unendlich weiter als unser Körper alle anderen und alles andere mit umfasst. Das Ich verhält sich analog zum Selbst, wie unser Körperland zur Erdkugel oder sogar zum Universum. Atman bezeichnet im Hinduismus die unzerstörbare Essenz des Geistes. Der mit ein wenig Übung leicht zu verinnerlichende Textvorschlag von Oskar Schlag lautet wie folgt. Der hier sitzt und atmet, das bin ich nicht, ich bin das Selbst. Der Strom der Gefühle und Empfindungen, das bin ich nicht, ich bin das ruhende Selbst. Der Fluss der Gedanken, das bin ich nicht, ich bin das unbewegte Selbst. Ich bin Selbst. Mein wahres Selbst ist unveränderlich. Mein Selbst ist Licht, so wie das Selbst der Welt ist mein ewiges, unveränderliches, lichtvolles Selbst. Atman ist das Selbst der Welt. Ich bin Atman. Dies bin ich, ewiges, lichtvolles Selbst. Oder man startet mit einem Mantra aus der indisch-vedischen Tradition. Tat Tvam Asi. Ich bin das und das und alles. Das heißt, meine wahre Realität ist göttlicher Natur. Damit lässt sich jede Art von Meditationsübung beginnen, in dem Bewusstsein viel größer als der kleine Körper zu sein und dieses Morgenritual als Energiewesen zu erfahren. Beginnen wir den Tag morgens mit einem solchen Ritual, sind wir uns bewusst, dass im Anfang alles liegt, und beenden wir ihn am Abend entsprechend, bekommt er einen Rahmen, wie auch unser Leben, das sich aus lauter Tagen zusammensetzt. Gebete als Rituale. Früher war es auch bei uns üblich, dem Tag über Gebete einen Rahmen zu geben. Beide christliche Großkirchen haben es aber leider geschafft, die Mehrheit der Bevölkerung nicht nur aus ihren heiligen Hallen zu vertreiben. Einer der letzten Höhepunkte war, sie als Impftempel zu entweihen und ihnen das Gefühl fürs Beten zu nehmen. Ein Gott, der so schwach vertreten wird, hat offenbar drastisch an Attraktivität verloren. Der Wunsch, jedenfalls mit ihm ins Gespräch zu kommen, hat in weiten Kreisen der Bevölkerung sehr stark nachgelassen, was nicht nur verheerend für die christliche Kultur ist, sondern auch für das Leben der Einzelnen. Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass Beten, und damit meine ich das Gespräch mit Gott bzw. der Einheit, immer ein entscheidendes Ritual war und weiter ist, das ich sehr empfehlen kann. Der ehemalige Fernsehpfarrer Jürgen Flieger hat mit seinem Buch »Beten – Anleitungen für dein Gespräch mit Gott« Beten wieder als Entwicklungsweg belebt, als Reise zum Selbst. Statt der üblichen kindlichen Bettelei wird darin eine erwachsene Begegnung mit dem Göttlichen als Herausforderung und Förderung der Seele deutlich. Die dazu notwendige Tugend der Tapferkeit und entsprechendes Selbstvertrauen werden eindringlich entfacht und mit Beistand und Trost belohnt. Am Vater unser, dem einzigen uns von Christus selbst vermachten Gebet, offenbart sich so das Geheimnis des Betens und Spiritualität als seine Essenz. Gottes Wille geschieht immer und überall, oben so wie unten, im Himmel wie auf Erden. Wir lernen hier das Lauschen auf diese Wahrheit, die nicht nur eine Frage des Glaubens, sondern schlicht auch der Intelligenz ist. Es ist so und war immer so, auf allen Ebenen in uns und um uns, entsprechend dem Gesetz der Resonanz. Dieses Lauschen nach innen ist die bewussteste Art des Betens, um das Himmelreich Gottes in uns zu finden. Solches Beten ist ein Ja zur Schöpfung. Wer zudem noch den Gedanken des Dankens schafft dafür, darin leben und sein zu dürfen, ist auf dem besten Weg zum Großen und Ganzen. Diese große Zustimmung ist als morgendliches und abendliches Gebet der Schlüssel zu Einheit und Allverbundenheit. So wird Beten zum Weg zu ihrer Erfahrung und unglaublich modern, aber mehr noch zeitlos. Die Wiederentdeckung des Betens auf diese Art und Weise kann die Wiederverzauberung der Schöpfung fördern und durch dieses uralte, alle Kulturen verbindende Ritual unsere mit schwelenden und offenen Konflikten und in unbewältigten Krisen dahinsiechende Welt wiederbeleben. Feierabendrituale. Eine zeitgemäße Hinführung, die uns abholt, wo wir sind, mehrheitlich vor dem Fernseher, ist die 10-Filme-Serie zum Thema Zeit, wie im Buch Die Hollywood-Therapie, was Filme über uns verraten, vorgeschlagen. Diese Filme erlauben uns, die großen Probleme mit der Zeit, die unser modernes Leben prägen, zu konfrontieren. Ob der Wunsch der Verjüngung in Der seltsame Fall des Benjamin Button von 2008, Regie David Fincher, seine Antwort findet, oder das Bedürfnis nicht zu altern in Für immer Adeline von 2015, Regie Lee Tolan Krieger. Der Augenblick der Zeitlosigkeit, das Eintreten in den Moment in Die Legende von Bagger Vance von 2000, Regie Robert Redford, erfahrbar wird, oder sich im letzten und bitte nicht vorzuziehenden Höhepunkt Alles eine Frage der Zeit von 2013, Regie Richard Curtis, eine wahre Psychotherapie bietet. Jeder dieser Filme wird, bewusst geschaut statt oberflächlich gesehen, etwas Wesentliches in uns berühren und verändern. Alltagszauberritual. Analog dem Film Alles eine Frage der Zeit können wir unser Leben mit einer einfachen Methode umkrempeln und zum Guten wenden. Darin erleben wir mit, wie der jugendliche Hauptdarsteller durch die Fähigkeit, in der Zeit zurückzureisen, sein Leben immer wieder repariert. Nur glauben wir, das nicht zu können. Aber wir können es noch während des Filmes lernen, und zwar leicht und beschwingt oder smart statt hart. In einem nächsten Schritt wiederholt der Filmheld grundsätzlich jeden Tag und verbessert ihn rückwirkend. Das aber können wir in diesem Abend- und Alltagsritual ebenfalls. Indem wir jeden Tag abends nochmals vor unserem inneren Auge Revue passieren lassen und uns dabei daran erinnern, was zu verbessern wäre, bereiten wir nicht nur die Nacht mit ihren Traumreisen wundervoll vor, sondern auch den kommenden Tag, der mit der Zeit immer bewusster wird. Dieses regelmäßig durchgeführte Abendritual wird in Zukunft alle Tage verändern. Denn mit der Zeit lassen wir Dinge sein, die wir am Abend zu optimieren hätten. Unser Tag erhält die Chance, immer besser zu werden und kommt schließlich unverbesserlich gut heraus, sodass kaum noch etwas über das Abendritual auszubügeln ist. Insofern hat dieses Ritual tatsächlich vorbeugende Wirkung auf kommende Tage und damit das kommende Leben. Idealerweise schauen wir die ganze Filmserie mit dem Höhepunkt Alles eine Frage der Zeit und nutzen diesen Film zum Einstieg in den Umstieg. Und wieder geht es um nicht weniger als die Wiederverzauberung unseres Lebens mittels zugleich spannender und entspannender Filmrituale mit einem wirklichen Happy End. Das Glücksdrachenritual. Am Mittag lässt sich spielerisch und erholsam zugleich noch solch ein Ritualanker in den Tag einbauen, mit einem Mittagsschlaf, Powernap oder einer tiefen Entspannung. Das gibt der Tagesmitte Gewicht und Bewusstheit und rettet zudem energetisch den Nachmittag. Denn wenn uns klar wird, was für einen natürlichen Energiegipfel wir am Morgen und Vormittag haben, im Anfang liegt alles, wird aus dem normalen energetischen Eselsrückenmuster ohne Höhen und Tiefen das eines Dromedars mit einem frühen Höhepunkt. Eine Mittagsruhe verschafft uns einen weiteren Energiehype am Nachmittag und ein Kamelprofil mit zwei Höhepunkten, einer Doppelhochzeit sozusagen. Wird dann auch am Übergang zum Abend eine weitere Tiefenentspannung in sein Tagesprofil integriert, entwickelt es zudem eines Glücksdrachen. Aller guten Dinge sind drei. Und erblüht zu einem Leben voller Höhepunkte und Entspannungsrituale, die es wie wenig anderes vertiefen, erweitern und bereichern. Das Zusammenzwick-Ritual als Beispiel. Wie wir jeden neuen Tagesbeginn mit einem Morgenritual in Form einer stillen Meditation oder einem entsprechenden Gebet, einem bewegten Ritual wie beim Tai Chi oder Qigong feiern können, ist das, Nomen est Omen, auch mit dem Feierabend möglich. Er hieße nicht so, wäre das nicht früher sogar üblich gewesen. Statt ihn mit dem nachweislich Alzheimer-trächtigen Fernsehprogramm zu verbringen, können wir ihn mit Liebesfesten oder die Seele erhebenden Filmen feiern. Beides führt in den Augenblick. Vorausgesetzt, wir verzichten auf die moderne Unsitte, mehreres gleichzeitig zu tun und damit alles zu ruinieren. Rituale zwischen Morgen und Abend bilden anfangs kleine Inseln der Bewusstheit. Manchmal werden wir dafür belächelt und es wäre gut, das positiv aufzunehmen und sich selbst dabei zuzulächeln. Mit der Zeit fühlen wir uns dadurch zunehmend beschenkt. Und ist es nicht wundervoll, andere mit so einfachen Ritualen zum Lächeln und sich selbst zum Schmunzeln zu verführen? Der eigenen Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Der österreichische Kabarettist und Psychologe Bernhard Ludwig hat uns angehalten, bevor wir einen Telefonhörer abheben, fünfmal den PC-Muskel zusammenzukneifen. Das ist der Muskel, den wir benutzen, wenn wir das Wasserlassen unterbrechen wollen. Musculus pubococcygeus oder Schambein-Steißbeinmuskel. Auch das kann durch entsprechende Bewusstheit zum Ritual werden, wie alles, dem wir Bewusstsein schenken. Solches Ritualbewusstsein hat bezaubernde Nebenwirkungen. Wir sind dann nicht nur bewusster beim Abheben des Hörers und entspannter, sondern vermitteln auch den Eindruck, nicht auf den Anruf gewartet zu haben und stärken nebenbei den Beckenboden, was die Blase in Form hält und verhindert, dass sie im Alter beim Lachen überläuft, aber auch Liebesfeste nachhaltig unterstützt. Jeder Tag ist voller entsprechender Gelegenheiten.